Ich bin jetzt hier auf der KubeCon 2024 in Paris. Bei mir ist Gualter Baptista. Er ist Consultant oder Lead Consultant for Platform Strategy bei der Deutschen Bahn. Hallo Gualter.
Hallo.
Und du hast heute eine Keynote gehalten hier. Ihr setzt auf jeden Fall Kubernetes ein. Wie kam es denn dazu? Warum habt ihr gesagt, okay, bei der Deutschen Bahn brauchen wir Kubernetes?
Ja, also wie kam dazu? War vor meiner Zeit, okay, muss ich sagen. Wir hatten, aber ich denke, wir können damit anfangen, mit dem gesamthaft Entscheidung der Konzern in der Cloud zu migrieren. Mhm. Also wir waren gerade in 2016 und es gab die Entscheidung, wir verkaufen unser Rechenzentrum komplett, sofort.
Okay.
Und mieten eine Zeit lang, aber wir migrieren komplett in der Cloud bis zum, ich glaube, 21 war der Plan. Wir haben, damit war natürlich die erste Impuls, nicht unbedingt eine optimierte Migration der Cloud zu schaffen, denn wir hatten natürlich eine sehr vielfältige Landschaft, was Anwendungen angeht, von großen Monolithen, SAPs, bis auch dann moderne Architekturen. Aber viele gingen nicht anders, als ein Lift and Shift zu machen. Ja, aber das war tatsächlich der große Anstoß zu sagen, ja, wir ändern das. Wir geben auch ein klares Signal aus dem Management, dass es hier was zu ändern ist. Nicht nur, weil wir ein Rechenzentren verkaufen, sondern die ganze Art und Weise, wie wir Technologie angehen, ändern. Mit mehr agile Arbeit, agile Organisation, mit einem DevOps-Produktion-Modell als favorisiertes Modell. Und in dieser Konstellation kam auch tatsächlich dazu, dass einige Teams in dieser agile Umfeld, Selbstorganisation und so weiter, nebenbei eine angefangen haben, Kubernetes zu nutzen. Mhm. Ja, Kubernetes war gerade relativ neu in der Umfeld. Und ich denke, war 2017 kam der erste Einsatz mit OpenShift, Red Hat OpenShift. Und auf dieser Basis wurde die erste Kubernetes-Plattform aufgebaut. Auch andere Teams haben angefangen, Richtung EKS, Rancher und so weiter, Kubernetes umzusetzen. Und da ist dann eine Landschaft von verschiedenen Kubernetes-Lösungen entstanden, die parallel zu dieser ganzen Lift and Shift auch was dazu beigetragen haben. Was interessant auch war, hier ist das, obwohl das nicht ein Kern der Strategie für die Migration der Cloud war und hat auch geholfen, direkt diese Cloud-Native-Gedanke reinzubringen. Wie baue ich eine Microservice-Architektur, der Konzept von 12-Factor-App und so weiter und so fort. Und dieser ganze Gedanke hat angefangen, da zu spielen. Wir hatten tatsächlich auf der OpenShift Cluster auch Anwendungen, die eigentlich da nicht gehören hätten. Mhm. Die haben total erschwert am Anfang der Betrieb, in dem zum Beispiel wir könnten nicht Nodes abschalten, weil sonst würde diese Anwendungen kaputt gehen, weil Lizenzen bedingt und so weiter könnten nicht gleichzeitig in zwei Nodes laufen.
Okay.
Und das hat sehr viele, ich sage auch Erziehungsarbeit bedeutet für die Plattform-Team, die damals da war, und war auch ein Lernprozess, sowohl für die End-User der Plattform, als auch für die Plattform-Team, die auch relativ neu und unerfahren in der Bereich war und am Anfang alles akzeptiert hat und immer alle Ausnahmen gemacht hat. Und dann haben wir uns progressiv mehr in Richtung eine Standardisierung bewegt, im Sinne von, die Plattform hat bestimmte Standards, das sind Bedingungen, Share Responsibility, und dann könnt ihr das nutzen, aber ihr müsst auch diese Prinzipien auch achten.
Das heißt, jetzt habt ihr gar kein Rechenzentrum mehr? Das ist alles abgeschlossen, die Deutsche Bahn macht alles in der Cloud?
Alles migriert, alles in der Cloud. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, Anwendungen, die noch in gemietete Rechenzentrum dann noch laufen, sind eher die Ausnahme, aber grundsätzlich haben wir ein Cloud-First-Strategie. Wir haben zwei Cloud-Providers, unsere strategischen Partner AWS und Azure, und wir sagen, da gehen wir mit voller, voll in der
rein.
Genau, in diese Service der Providers.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt OpenShift, ihr habt Rancher im Einsatz. Welche Toolchain haben die Entwickler dann? Bietet ihr immer noch alles an oder habt ihr irgendwann gesagt, okay, nee, also ihr müsst euch jetzt für eins entscheiden und wir nehmen das und weiß ich nicht und ihr müsst GitOps machen mit GitHub oder mit GitLab oder können sich die Entwicklerteams immer noch ihre Toolchain aussuchen?
Wir haben auch aufgrund von, es ist eine sehr vielfältige Organisation und das besteht immer noch eine relativ vielfältige Landschaft, aber es gibt eine Konvergenz. Also wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel eine Initiative konzernweit aus der Plattformstrategie angegangen, die heißt Build-IT. Die Build-IT-Plattformen sind konzernweite Entwicklungsplattformen oder Technologieplattformen zu Developer Experience, zu Artificial Intelligence, Low-Code, No-Code, Data Management und Enterprise Integration. Und diese sollen als Standard angeboten werden und favorisiert über andere Lösungen. Mhm. Insbesondere die Developer Experience Plattform wird sehr stark gepusht, im Sinne von, es ist zum Teil schon verpflichtend, einige Komponenten dafür zu nutzen, zum Beispiel ein GitLab oder ein Artifactory, wo die Artefakte eingesammelt sind. Wenn ich davon abweiche, muss ich sehr gut das begründen und gegebenenfalls auch in diese Plattform auch zusätzlich dann noch die Artefakte dann einsammeln. Es wird jetzt auch gepusht, dass wir zum Beispiel die Standard-Pipelines, da haben wir einen Service, CI/CD-Service, die ein modularisierte Pipeline hat, dass diese auch ein Standard und wenn keine Architecture Decision Record sozusagen eine andere Begründung gibt, die sagt, okay, ich nutze das nicht, weil ich so oder so nicht das machen kann, was ich brauche. Wenn das nicht vorliegt, dann ist es schwer zu sagen, dass es verpflichtend ist, aber es ist schon schwer, das nicht zu nutzen.
Okay.
Also man muss sich schon sehr gut rechtfertigen und das pushen wir immer weiter.
Okay, also die Entwickler haben auf jeden Fall, kriegen eine Toolchain an die Hand und wenn sie sagen, ja gut, das geht jetzt gar nicht und das gut begründen können, dann könnten sie schon was anderes machen. Wie kriegt ihr dann oder wie sammelt ihr das Feedback ein? Wie nehmt ihr die Entwickler mit, die ja kommen und sagen, ja, ich kenne aus Unternehmen X irgendwie die und die Sachen und ich fände gut, wenn das jetzt hier ist. Also wie holt ihr euch das Feedback an und sagt, okay, das ist unsere Toolchain und das machen wir jetzt so?
Wir haben mehrere Wege zum Anforderungsmanagement, also mit den Build-IT-Plattforms haben wir zum Beispiel ein Plattform-Circle gegründet, die regelmäßig Informationen ausgibt über der aktuelle Stand der Plattforms, was ist vorgesehen, die Roadmaps und auch Feedback von der Teilnehmer zusammenbringt. Und da sind alle Geschäftsfelder beteiligt. Dann haben wir ein Werkzeug, die auch sehr nützlich ist für die Anforderungsmanagement, das ist, nennt sich der Anwender Echo. Und da kann jeder Mitarbeiter Anforderungen an mehrere Service einkippen, einige von denen die Plattformen, die werden auch aktiv betrachtet. Und ein wichtiger weiterer Aspekt ist, alle diese Tooling sind aus Inner Source verfügbar. Das heißt, auch zum Beispiel, wenn ich diese Modular-Pipeline nicht finde, der Modul, die ich brauche, um genau das zu machen, was ich möchte, kann ich ein Contribution machen, ein Merge-Request, und die wird dann reviewed von dem Plattformteam und integriert. Und damit schaffen wir tatsächlich diesen Netzwerkeffekt und diese Ökosystemwirkung, indem die unsere Toolchain immer nicht nur durch die Plattformteams aus Produzenten, sondern dass wir die gesamte Ökosystem von Endnutzer auch zum Teil aus Produzent reinbringen.
Das heißt jetzt aber auch, wenn ich jetzt nicht nur in-house entwickle und eure Toolchain erweitere, sondern wenn ich jetzt an einem Open-Source-Projekt, was weiß ich, ich habe bei GitLab irgendwie einen Fehler gefunden und kann ich das dann auch ins Upstream-Projekt geben? Also kann ich dann auch sagen, okay, hier, ich fixe jetzt den Fehler im Open-Source-Tool und dann kommt es irgendwann wieder zurück in meine Pipeline? Also das geht auch.
Genau, also wir haben sogar von unseren Vorständen auch ein Open-Source-Manifest veröffentlicht, in dem wir wollen der Nehmen und Geben mit dem Open-Source haben. Ich denke, das ist noch ein wachsendes Feld. Es fehlt ihm oft im Enterprise-Umfeld deren Zeit, um diese Contributions zu machen. Aber es gibt schon einige. Wir haben ein eigenes, zum Beispiel von der DB Sister gibt es eine eigene Gruppe in GitHub, wo verschiedene Contributions in die Open-Source-Projekte sind. Und es gibt dann ein Open Source Contribution Policy und Dokument, an dem durch ein sehr einfaches Prozess diese Open Source Contributions auch dann formell genehmigt sind.
Das ist schön. Dann habe ich auch, oder ich sehe öfter mal, dass ihr auch so Hackathons habt, wo sich Entwickler dann zusammensetzen und dann kommt irgendeine Webseite raus, wo man sieht, wo die Züge jetzt gerade unterwegs sind oder irgendwas. Also ihr guckt auch, dass die Entwickler ab und zu mal zusammenkommen und auch da sagen können, was sie gerne bauen würden.
Ja, das finde ich ganz wichtig, vor allem so in einem Umfeld, wo die Teams sehr in dieser Selbstorganisation arbeiten und oft wenig miteinander kommunizieren, dass solche Community-Events stattfinden. Und die sind meistens thematisch. Ne? Wir können einen Hackathon zu Plattformen haben, wir können einen Hackathon zu Data haben. Und das ermöglicht, dass die Menschen tatsächlich zusammenkommen und Prototype entwickeln. Ne? Die bringen Ideen zusammen, vielleicht finden, dass die ähnliche Herausforderungen haben und finden auch Zeit außerhalb dieser das Scrum Sprint, alles abzuarbeiten, ja. Ein bisschen Zeit raus, um einfach kreativ, innovativ zu denken und vor allem sich zu vernetzen miteinander.
Genau, mal zusammenzukommen, denselben nicht nur in irgendeiner Telekommunikation, Konferenz mal zu sehen, sondern ihn auch mal echt zu sehen. Und
beste Idee kommt man immer bei Kaffee, ne? Beim Kaffee trinken setzen sich die Menschen und sprechen über etwas, die vielleicht nicht mal geplant war, in diesem Raum stattzufinden. Und das sind sehr wichtige Momente.
Mhm. Solche Sachen kommen dann wahrscheinlich auch, dass es dann Verbesserungen gibt, was weiß ich, am DB-Navigator oder so, dass dann irgendein Team sagt, okay, lass uns doch das einbauen. Also ich nehme an, alles, die Webseite, wenn man auf Deutsche Bahn kommen geht oder auf DB, das ist alles, was ihr oder was auf der Plattform läuft, oder?
Nicht alles, aber vieles, genau. Also die Website, wenn wir sprechen von Bahn.de, das sind sehr viele Komponenten zusammengestellt. Also das ist nicht so ein Monolith, die da und dann mit einem Backend, sondern das sind tatsächlich sehr viele Komponenten und Systeme da, die dahinter laufen. Die ganze Reiseinformation zum Beispiel. Und viele laufen auf Plattform. Manche laufen auch auf plattformähnliche Service. Also da sprechen wir zum Beispiel andere Teams, die auch Kubernetes betreiben, als fast ein Plattform-Service, aber nur für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel für die Reiseinformation. Aber auch mit dieser gibt es Konvergenz. Ne? Es gibt ja auch der Wunsch, dass eine Standardisierung zu schaffen, weil wir merken, also wir kriegen nicht mehr Personal, sagen wir so. Ne? Das ist Fachkraftmangel gibt es überall. Und der Digitalisierung wird immer vorangetrieben. Das heißt, wir müssen mehr schaffen mit der gleichen Menge oder so, manchmal sogar weniger Menschen. Und das ist die Herausforderung. Deswegen, die Teams suchen auch, wie können wir unsere bestehende Plattform, die uns enorm Aufwand in den Betrieb kostet und vor allem in der Mitkommen mit den neuen Governance-Vorgaben, die regelmäßig auch rauskommen, wie kann ich das ablagern in eine Standardplattform und auf diese Plattform switchen? Und da gibt es auch sehr viele Dialoge intern und ich denke, die Tendenz ist da, dass in den nächsten Jahren viel weniger von diesen einzelnen Systemen gibt und mehr Konvergenz auf standardisierte Plattformen.
Jetzt hat die Deutsche Bahn ja auch eine Nachhaltigkeitsstrategie. Es gibt immer, das ist grün, Projektnummer sowieso. Auch in deinem Vortrag heute ging es so in die Richtung Green IT. Was macht die Deutsche Bahn, also was macht die IT der Deutschen Bahn, um auch grüner zu werden an der Stelle?
Also ein ganz wichtiger Punkt dabei war, dass wir bei der Ausschreibung bei unseren Cloud-Providers groß geschrieben haben, wir möchten Carbon-Neutralität haben. Das heißt, die Cloud-Providers werden in den nächsten Jahren uns garantieren müssen, dass die Leistung, die wir verbrauchen, auf irgendwelche Weg auf null CO2-Emissionen kommen. Mhm. Das ist natürlich mit Kompensation zusammen. Das heißt nicht, dass alles mit nur erneuerbarer Energie ist oder so, oder wie das ist, das müssen dann die Cloud-Provider sagen. Wir haben aber auch deswegen die Idee, um die anderen Bereiche der Nachhaltigkeitsstrategie, wie zum Beispiel die Effizienz und die Suffizienz anzugehen, andere Initiativen eingegriffen. Wir haben angefangen mit dieser Initiative Grüne Digitalisierung aus der Konzern, wo verschiedene CIOs sich zusammengestoßen haben, zusammen mit dem Graswurzel sozusagen ein paar Entwickler und interessierte Leute, in diese Initiative konvergiert haben in 2022 und damit haben wir die erste auch Pilotprojekte da in der Richtung angefangen. Und eine von diesen Projekten, was ich heute hier auch gezeigt habe, war mit Kepler, um ein Dashboard für Entwickler in der Hand zu geben, weil über die Cloud-Providers bekommen wir zu wenig Informationen. Also wir bekommen allgemein eine Berechnung des CO2 für ein gesamter Account. Aber zum Beispiel in unserem Fall haben wir oft Service-Teams oder Plattform-Teams, da laufen mehrere Anwendungen auf einen Account. Außerdem ist diese Information nicht granular genug oder nicht zeitaktuell. Und dafür haben wir uns dann in die Open-Source-Umfeld und die CNCF-Ökosystem umgeschaut und diese Kepler-Tool gefunden. Ne? Und Kepler ermöglicht uns tatsächlich, dass wir in fast Echtzeit Energiedaten für Kubernetes-Clusters, aber auch für deren Anwendung bis auf Container-Ebene erfassen können.
Das heißt, ich sehe dann nicht nur auf Jahresebene, wie viel CO2 die ganze Plattform braucht, sondern ich kann das, weiß ich nicht, sehe das auf Sekundenbasis oder auf, also wie granular ist das Ganze?
Genau, die Granularität hängt von wie oft wir scrapen. Na, das ist letztendlich, Kepler macht nicht anders, als dann ein Exporter zu haben, die dann von Prometheus abgefragt ist und diese Daten kommen dann in die Time-Series-Datenbank von Prometheus. Und wie granular es ist, können wir definieren. Wir haben allerdings erfahren, dass ein zu häufige Anfrage auch zu Skalierungsproblemen bringt, weil das in sehr hoher Kardinalität, sehr viele Metrics. Und das brauchen wir auch nicht. Das kostet auch alles Energie. Dann am Ende kostet mehr unsere Metrics-Erfassung
mehr Energie
als der Auswirkung, dass wir damit einsparen können. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Und es ist wichtig, da einen Trade-off zu finden. Aber auch wichtig ist, und deswegen ganz interessant mit diesem Tool, dass ich die Entwickler in der Hand was gebe, die ihm ermächtigt, Entscheidungen zu treffen. Und auch die Auswirkung von diese Entscheidungen direkt zu sehen.
Okay.
Ich mache einen Merge-Request, ich merge das, die Pipeline läuft, vielleicht macht eine Pipeline sogar eine Annotation in Grafana und ich sehe, okay, Commit X wird da gemacht und wie hat das ausgewirkt auf Container Y. Mhm. Und kann sofort ein Feedback bekommen. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, um genau diese Themen, was ich heute auch da gebracht habe, Developer Empowerment. Weil es geht darum, dass jeder Akteur, jeder Agent mitwirken kann, um effizient und steigern in der IT.
Genau, das ist dann also nicht nur das Management, was drauf guckt und dann dem Team sagen würde, ey, ihr müsst so und so viel CO2 jetzt einsparen, sondern es kann jeder Entwickler kann in dieses Dashboard alleine reingehen und sieht gleich, welche Auswirkungen seine aktuelle Arbeit hat.
Genau, und ich sage auch immer, ein Entwickler interessiert sich weniger vielleicht für die Kosten, weil wir könnten sagen, ja, aber dann mach Kosten, dann reicht das schon. Und ich sage, nee, reicht nicht, weil ich als Entwickler, was interessiert mich, ob das mir 5.000 kostet oder 10.000? Solange der PO nicht kommt und sagt, wir sind über dein Budget und stellt ein Story dazu, dann werde ich nichts davor machen, weil es ist nicht mein Geld. Aber es ist unser Planet für alle. Und deswegen meine Hypothese ist, es gibt eine intrinsische Motivation. Und ich denke, viele Mitarbeiter in der Bahn noch stärker vielleicht dazu, dass die sich zu einem nachhaltiges Mobilitätsunternehmer
entwickelt,
dazu gekommen sind.
Genau. Und deswegen fahren wir ja alle gerne Bahn und eben nicht Flugzeug oder so, weil wir
genau. Und dafür haben wir diese intrinsische Motivation. Aber wir brauchen was in der Hand der Entwickler zu geben, die ja dann auch eine Incentiv hat, um was da zu machen.
Das heißt, ich sehe dann in diesem Dashboard, was mein Merge Request ausgelöst hat und könnte dann Rollback machen, ja, und könnte sagen, okay, plötzlich braucht die Anwendung doppelt so viel CPU oder so.
Das genau.
Kostet dann so und so viel CO2. Dann habt ihr, ich glaube, du hast es auch im Vortrag oder in deiner Keynote gesagt, auch solche Sachen, dass ihr nachts ein paar Sachen ausschaltet, oder? Dass ihr gemerkt habt, bestimmte Sachen brauche ich ja nur tagsüber.
Ja, das ist aus meiner Sicht direkt der größte Waste und eigentlich was am einfachsten zu lösen ist. Ja, da muss ich nichts machen, außer Workloads ausschalten, die keiner in der Nacht nutzt. Also eine Entwicklungsumgebung. Wofür ist eine Entwicklungsumgebung oder eine Abnahmeumgebung? Die sind da, um zu testen. Aber um Mitternacht ist keiner da, die das testen wird. Also ich kann das Danke, Kubernetes. Sehr einfach und sehr simpel ausschauen. Es gibt eine kleine Komponent, heißt Kube Downscaler. Es reicht dann, eine Annotation zu machen, wo ich sage, von der Uhrzeit bis zur Uhrzeit läuft meine Anwendung und außerhalb dieser Zeit, zum Beispiel außerhalb der Office Hours, schaltet er automatisch ab. Am nächsten Tag wird die wieder aufgebaut. Mhm. Ich spare direkt bis zu 70%. Das ist der Zeit, an dem ich nicht im Büro bin. Aber ich habe auch damit einen gewissen SRE-Ansatz, weil ich kann jederzeit sehen, ist meine Anwendung bereit, wieder hochzukommen, wenn ich den wieder abschalte. Und das ist auch absolut relevant. Also ich habe ein Double Win da, im Sinne von, ich spare Geld und ich sehe, dass meine Anwendung tatsächlich stabil in eine dynamische Umgebung laufen kann.
Und wie ist das Feedback der Entwickler? Freuen die sich alle, dass es dieses Dashboard gibt, oder?
Ja, wir sind gerade in der Ausrollphase, also die existiert schon zum Testen. Der Dashboard ist da, Kepler-Metrics werden schon erfasst aktiv in unserer Plattform. Es kommen immer Anfragen, wie kann ich das installieren? Und wir warten, dass die Observability-Team die offizielle Release macht.
Das okay.
Eine kleine Sache, die wollen noch anpassen, aber viele können nicht warten und installieren schon die Testversion und so weiter. Also da, ich denke, die Adoption ist relativ gut. Menschen mögen Dashboards, das ist einfach schön zu sehen auch, ne?
Ja.
Und da ist die Adoption groß. Und bei Kube Downscaler haben wir auch ein enormes Wachstum gesehen, seit wir das veröffentlicht haben und gesagt, komm, nutz das. Und wir haben seit November ein Wachstum von circa 300% in der Adoption von der Kube Downscaler.
Und das ist bestimmt auch wieder schön, da zu sehen, wie viel CO2 ihr einspart. Ich weiß nicht, veröffentlicht ihr das irgendwo? Gibt es dann irgendwo mal, eine Pressemitteilung oder so, dass man weiß, wie viel ihr jetzt vielleicht eingespart habt durch dieses Projekt?
Nee, das haben wir noch nicht. Das sind auch manchmal Daten, müssen wir dann immer checken, dürfen wir das veröffentlichen oder nicht.
Ja.
Also erstmal haben wir das für die interne Nutzung bei uns. Es geht auch weniger darum, dass wir genaue Daten haben, weil wir wissen auch nicht, sind die Daten, haben wir wirklich eine Qualität in die Daten? Sind die Energiemessungen korrekt,
ja,
was Kepler aus Basis von diesen Modellen hat, oder brauchen wir bessere Modelle, damit wir tatsächlich bei unseren Rechenzentren das oder bei unseren Public Clouds gute Zahlen bekommen. Aber es geht weniger um die Genauigkeit der Daten, sondern eher über die Trends. Ja, weil ich agiere auf Basis der Trends. Ich sehe, habe ich 30% reduziert oder 20% erholt. Ich denke, solche Daten werden wir vielleicht gegen Ende des Jahres auch so im Sinne von prozentualer Ansatz etwas sagen können. Da bin ich sicher. Aber genaue Daten würde ich auch nicht machen, weil, wie gesagt, dafür brauchen wir ein Forschungsprojekt, um genau zu verstehen, ist das richtig? Dann brauchen wir auch die Kooperation mit dem Cloud Providers. Da gehen wir auch aktiv dran.
Okay.
Wir auch,
also
einen Austausch.
Ihr
ja,
sprecht mit denen.
Ja, klar. Mhm. Also, weil, wie gesagt, wir haben ja die Ausschreibung das gemacht. Die sind auch interessiert, was zu geben. Haben auch aus natürlich Schwierigkeiten. Also, manche von diesen Daten sind so nah an betriebliche Effizienz, dass es schwierig macht, dem zu veröffentlichen. Aber wir sind dabei in der Dialog. Nicht nur wir, sondern es gibt auch Initiativen mit Vodafone, mit Allianz und so weiter, wo wir in Netzwerke sind, wo wir zusammen mit dem Cloud-Providers dann in Austausch sind und schauen, wie können wir ein Stück weiter da auch in diese Datenlage dann kommen. Und ich hoffe, in den nächsten Zeiten wird einiges auch da passieren.
Super. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr bis 2040 war's, ne? Bis 2040
carbonneutral,
CO2-neutral werden wollt. Die IT ist auf jeden Fall dran, wie ich jetzt gehört habe. Schönes Projekt. Also Kepler gucke ich mir auch mal näher an. Also fand ich sehr interessant, habe ich zum ersten Mal gehört. Und ja, drückt euch die Daumen, dass das alles klappt und dass die Teams da alle mitmachen und dass die Entwickler auch so ein bisschen Spaß haben. Ne? Also dass man wirklich
genau,
dann so ein bisschen angefixt
ist.
Ich will jetzt noch das kleine bisschen rausholen.
Wir sind alle ein bisschen Hacker. Also wir wollen auch ein bisschen da experimentieren, genau, und was Gutes machen damit. Ne?
Vielen Dank, genau, Gualter, dass du uns das alles mal erklärt hast.
Danke.
Und viel Erfolg mit eurer Strategie.
Ja, danke.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. unterstützt durch Manitou.